Bezahlte Elternzeit, die gibt es ja inzwischen in einigen Ländern in Europa. Die fördert die Gesundheit von Kindern und auch von ihren Eltern. Sie senkt die postnatale Depressionsrate bei Müttern, führt zu einer geringeren Kindersterblichkeit, insgesamt zu einem gesünderen Familienleben. Es ist also eine gute Sache, bezahlte Elternzeit zu haben. Eltern brauchen Zeit. Denn Kinder reagieren gerade im ersten Lebensjahr ganz besonders empfindlich auf die Abwesenheit ihrer Eltern. Das ist eine ganz sensible Phase. Da gibt es viele Studien dazu, ganz groß angelegte Studien, auch der Harvard University, die herausgefunden haben, dass es gerade ganz besonders die ersten 3 Monate, dann auch das erste Jahr, für manche Kinder ist es auch das zweite oder dritte Lebensjahr. Das ist von Kind zu Kind ja sehr verschieden. Sehr wichtig ist, wie viel Zeit man ihnen gibt. Sie brauchen enge, vertrauensvolle Betreuungspersonen. Und wenn ich kenne das ja aus meiner eigenen Geschichte mit meinen Kindern, Krippen angeschaut habe in Berlin, da musste ich schon manchmal schlucken. Es war wirklich schwierig. Wir haben auch 2-mal die Krippe gewechselt, weil das katastrophal war. Die Erzieherinnen waren völlig überfordert, weil es in Berlin einen sehr hohen Betreuungsschlüssel gibt. Und wenn dann eine Erzieherin schon ausfällt, dann hat man ein riesiges Chaos. Es war ein Stress, es war ein Geschrei, es war nicht schön. Also bei uns hat das dazu geführt, dass wir die Kinder für eine Weile ganz rausgenommen haben und wir die irgendwie zu Hause betreut haben, was natürlich beruflich total schwierig war. Wir sind Freiberufler, das macht es ein bisschen leichter, aber wir konnten es nicht mehr übers Herz bringen, die da zu lassen, haben nach einer neuen Kita gesucht. Das war keine schöne Erfahrung. Und das zeigen einfach auch die Studien, dass dieses erste Jahr wichtig ist, dass man die bei einer guten Tagesmutter, wenn das möglich ist, oder möglichst auch bei den Eltern lassen kann, dass man sich Zeit für die Kinder nehmen kann. Grundsätzlich ist es aber so, dass wenn Mütter arbeiten, berufstätig sind, ob Vollzeit oder auch in Teilzeit, das schadet den Kindern grundsätzlich nicht. Das ist ein ganz, da gibt es keinen Zusammenhang. Töchter berufstätiger Mütter zum Beispiel sind später erfolgreicher und führen gleichberechtigtere Beziehungen. Söhne berufstätiger Mütter engagieren sich später mehr im Haushalt und stärken später ihren berufstätigen Frauen noch eher den Rücken. Das finde ich ganz interessant. Es sind natürlich Rollenbilder, die hier wirken. Man sieht, dass es möglich ist, dass Mama und Papa arbeiten und dass Papa zu Hause hilft, dass Mama rausgeht, um Geld zu verdienen. Es stärkt halt einfach gewisse Rollenbilder. Kommen wir zum Fall Island, zur These 6. Eine gleichberechtigte Elternzeit führt zu weniger Kinderarmut. Wie hängt das jetzt zusammen? Ich finde das auch sehr interessant. In Island ist es so, da haben beide Elternteile gleiche Anteile an Elternmonaten. Die kann man nicht abgeben. Also jeweils die Mutter 5 Monate und dann der Vater 5 Monate, die kann man nicht übertragen. Dann gibt es noch 2 Monate, die beide sich frei einteilen können. Aber man kann das nicht übertragen. Und das führt halt dazu, dass auch die Väter für die Unternehmen zu einem Risiko werden. Nicht nur die Mütter. Gewachsen ist es auf den Willen der Väter. Die wollten das so. Das gab einen starken Konsens. Es gab auch keine einzige Gegenstimme im isländischen Parlament gegen diese Vätermonate. Das wollte man so. Das Resultat ist gleichberechtigte Partnerschaften, aber auch die niedrigste Kinderarmutsrate in ganz Europa. Island hat wirklich anteilsmäßig die wenigsten Kinder, die in Armut leben. Das liegt auch vor allem daran, dass Alleinerziehende sehr gut unterstützt werden. Dass von Anfang an klar ist, beide müssen sich kümmern. Dass wenn ein Partner wegfällt, es klar ist, wir machen das weiterhin gemeinsam. Du wirst unterstützt. Und das führt dazu, dass Frauen ökonomisch unabhängig bleiben können, dass sie für ihre Kinder sorgen können, dass sie nicht wie in Deutschland, wo 39% der Alleinerziehenden von Sozialhilfe leben müssen, in die Armut absacken und damit auch ihre Kinder. Das ist ein massives Problem, ganz besonders in Deutschland. Frauen und Männer können beides haben. Ein erfülltes Berufs- und Familienleben. Ich glaube immer noch dran. Obwohl ich all diese Statistiken lese, obwohl ich mit allen möglichen Eltern weltweit gesprochen habe, ich glaube, es ist möglich. Es gibt dieses spannende Buch von Anne-Marie Slaughter. Das ist auch gerade auf Deutsch erschienen. Das war die ehemalige Stabschefin von Hillary Clinton. Die ist nach 2 Jahren in ihrem Amt zurückgetreten. Und hat darüber einen Artikel geschrieben, warum sie das gemacht hat. Sie sagt, Frauen können doch immer nicht alles haben. Das geht wirklich nicht. Deswegen bin ich zurückgetreten. Sie sagt, Frauen stoßen immer wieder an die gläserne Decke. Es sind die Unternehmen, die ihnen das nicht ermöglichen. Wir können nicht. Wir sollen zwar Lean In machen, wie Sheryl Sandberg das sagt, wir sollen uns reinhängen, wir sollen machen, aber es geht trotzdem nicht. Man kann sich noch so anstrengen, man stößt immer wieder an diese gläserne Decke, man stößt an Unternehmenskulturen, die einem das nicht ermöglichen, die kein Einsehen haben oder kein Verständnis haben dafür, dass man ein Privatleben hat, vielleicht auch mal phasenweise weniger arbeiten muss, weil die Kinder das erfordern. Bei Anne-Marie Slaughter war es so, dass es Teenager-Söhne waren. Es waren keine kleinen Kinder, die sie zu betreuen hatte, sondern Teenager-Söhne, die auf einmal massiv Probleme in der Schule hatten. Und da hat sie sich entschieden, es geht nicht. Ich muss kürzer treten, es geht so nicht. Und das hat zu einer Riesendiskussion weltweit geführt. Dieser Artikel von ihr ist 3 Millionen Mal angeklickt worden. Hat Frauen und Männer in Korea, in Spanien, auch in Deutschland bewegt und haben diskutiert. Viele Feministinnen haben ihr vorgeworfen, sie würden ihre Sache verraten. Oh mein Gott, das ist doch möglich. Warum gehen wir jetzt zurück zu dem, was wir jetzt alles, wir haben doch so viel erreicht, warum gehen wir wieder zurück? Sie sagt, ja, schön und gut, es funktioniert so nicht. Solange die Unternehmen sich nicht um die privaten Belange ihrer Mitarbeiter scheren. Es gibt in Washington ein sehr interessantes Phänomen, wenn dort ein Politiker sagt, er tritt zurück because of family reasons, heißt das so ein bisschen so durch die Blume, er tritt zurück, weil er einen Alkoholentzug machen muss. Es zeigt ja relativ deutlich, was noch grundsätzlich ist. Es ist wahrscheinlich auch häufig so, weil es wirklich, man tritt nicht zurück, nicht als Mann, aus familiären Gründen. Das ist auch kulturell, es ist eine absurde Vorstellung. Ich habe einen sehr guten Freund, der arbeitet für die UN in New York. Der rief mich letztens an und erzählte mir, weißt du was, was mir passiert ist? Weißt du, wer mich gestern Abend angerufen hat? Um 9:30, als ich noch am Arbeitsplatz saß. Das ist einer, der echt dafür kämpft, weniger arbeiten zu müssen, um für seine Tochter da sein zu können. Es rief mich an, meine Work-Life-Balance-Beauftragte, sagte er, und fragte mich nach meiner Work-Life-Balance-Beauftragte. Er hatte sie gefragt, warum sie denn anruft abends um 9:30 und immer noch im Büro säße. Sie als Work-Life-Balance-Beauftragte, darauf konnte sie auch keine Antwort geben. Aber es war schon sehr bezeichnend. Es ist ein Wahnsinnspensum, was dort viele Familien ableisten müssen. Anne-Marie Slaughter hat den Begriff Lead Parents erfunden. Das ist ins Deutsche ein bisschen schwer zu übersetzen. Ich habe keinen richtigen Begriff dafür gefunden. Wenn einer von Ihnen vielleicht eine Idee hat, wie man das nennen könnte, Light Wolf ist ein bisschen martialisch. Aber ihr geht es darum, zu sagen, dass jeder mal die Führung übernehmen kann in der Familie. Dass es wichtig ist, dass beide mal lernen müssen, wie das geht zu Hause, wie es ist im Beruf, weil es geht nicht immer 50-50. Ich habe auch viele im Bekanntenkreis, die versuchen genau 50-50. Es muss 50-50. Du machst genau das, du bringst jetzt das runter, du machst das im Haushalt. Das ist fast so eine Liste, die jeder abhaken muss für sich. Und das stresst die Paare unglaublich. Es gibt ständig Streit deswegen, weil man sagt, das ist doch, das musst du so machen und warum machst du das nicht? Das geht aber nicht immer, weil jeder Job hat zu unterschiedlichen Zeiten seine Anfordernisse und ich denke, man muss ein bisschen flexibler daran gehen, so ein bisschen gelassener. Jeder ist mal dran, jeder hat mal Zeiten im Job, wo er richtig ranklotzen muss und jeder hat mal Zeiten, wo er dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurücksteckt und Lead Parent ist. Es gibt viele Diskussionen, gerade in Schweden, was ja sehr gleichberechtigt ist. In Schweden nehmen ja sehr, sehr viele Väter auch Elternzeit. Da ist das Konzept ja auch sozusagen erfunden worden. Aber selbst in Schweden befürchten ganz viele Männer, als moderne Väter wenig sexy zu sein. Dass man so ein komisches Image auf einmal kriegt. Man wird so weichlich, weiblich. Und was soll das eigentlich? Die haben so ein bisschen Angst, dass sie für die Frauen gar nicht mehr attraktiv sind, wenn sie die andere Rolle auch mal übernehmen. Aber, was ich sehr interessant finde, in Schweden sinken die Scheidungsraten seit der Einführung der Vätermonate. Und das ist ganz besonders bei den Paaren zu beobachten, in denen der Vater mehrere Monate Elternzeit nimmt. Ganz besonders dort sinken die Scheidungsraten. Das scheint, also während überall in Europa, überall steigen weiterhin die Scheidungsraten, nur in Schweden nicht. Das finde ich ein sehr interessantes Phänomen. Also ganz so unsexy kann das denn doch nicht sein, moderner Vater zu sein. Es gibt so eine schöne Studie, die zitiere ich gerne immer von meinem Mann, dass ich sage, wer im Haushalt als Mann sehr viel hilft, hat auch mehr Sex. Es gab übrigens wohl ein paar Gegenstudien, die genau das Gegenteil bewiesen haben, aber das verrate ich ihm nicht. Das weiß er nicht. Ja, also ich glaube, wir haben da noch einiges zu tun. Es ist nicht so ganz einfach, sich davon lösen, von diesen Rollenbildern zu lösen, da offener zu sein. Man sieht das ganz besonders jetzt mal vielleicht ein Negativbeispiel in Japan. Da fällt es den Männern und Frauen wirklich sehr, sehr schwer, aus ihren angestammten Rollen auszubrechen. Japan hat ein großes demografisches Problem. Es hat die niedrigste Geburtenrate auf der ganzen Welt. Und es hat ein unglaublich knöchernes Arbeits- und eine Arbeitskultur, die verlangt, dass man halt wirklich einfach auch präsent ist, einfach da ist, bis zum Umfallen. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Karoshi-Todesfälle, den Begriff haben Sie vielleicht mal gehört, der Todesfälle durch zu viel Arbeit, das heißt Karoshi, da gibt es einen eigenen Begriff, im Japanischen massiv angestiegen. Früher war es vor allem waren vor allem Opfer die Männer so im mittleren Alter, des mittleren Managements. Jetzt sind inzwischen 20% der Karoshi-Opfer auch Frauen. Das ist natürlich jetzt nicht der Sinn der Gleichberechtigung, dass auch die Frauen sich überarbeiten und wie wahnsinnig arbeiten. Aber selbst in Japan gibt es inzwischen Elternzeit, bezahlte Elternzeit. Es wird allerdings bisher noch relativ wenig angenommen. Diese Ikumen, wie sie genannt werden, das sind die Männer, die erziehen, so ein bisschen spöttisch. Ja, die werden immer noch so ein bisschen gemobbt am Arbeitsplatz. Man lächelt noch so ein bisschen über sie. Es gibt dann einen Rockstar, der sagt, er findet das ganz toll, wenn Väter sich um die Kinder kümmern und die moderne Rolle übernehmen. Es gab auch einen Parlamentsabgeordneten, einen männlichen, der in Elternzeit gegangen war. Der hat allerdings, da ist er leider aufgeflogen, dass er während seiner Elternzeit eine Affäre mit einem Bikini-Model hatte. Und das hat man ihm gar nicht verziehen, diese Doppelmoral. Das war eine schwierige Geschichte. Also es ist eine große Debatte in Japan. Man versucht, was zu ändern. Man sieht, wie schwer das ist und wie leicht es auch wieder Rückschläge gibt durch zum Beispiel so eine Affäre. Man nimmt dann gleich wieder irgendwie 10.000 Männer weniger Elternzeit, weil sie das nicht für voll nehmen. Ja, dort, wo noch eine ziemlich starke Macho-Kultur herrscht, wie in Japan zum Beispiel, da ist es besonders schwer, die Rollenmuster aufzubrechen. Das sieht man zum Beispiel in Israel. In Israel gibt es zwar sehr viele taffe Frauen, viele israelische Politikerinnen, die Frauen leisten auch Militärdienst ab etc., aber es gibt da doch schon noch die große Erwartung an die Frauen, das alles selber zu machen. Es gibt auch kulturellen großen Druck, überhaupt Mutter zu sein. Also sich gegen die Mutterschaft zu entscheiden, nicht Mutter zu sein, das ist in Israel ganz schwierig. Das ist ein ganz sensibles Thema. Man kann das verstehen, das ist ein sehr sensibles Thema aus der Geschichte heraus. Aber es setzt doch die Frauen sehr unter Druck. Und es ist nicht zufällig so, dass diese Bewegung Regretting Motherhood, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen davon gehört haben, es wurde in Deutschland ganz viel diskutiert, war sogar im Heute-Journal. Es ist eine Soziologin, Ona Donat, die hat mit 23 israelischen Frauen gesprochen, die ihre Mutterschaft bereuen. Die sagen, ich bereue es zutiefst, Mutter geworden zu sein. Diese sagen, ich liebe meine Kinder, aber ich bereue es, Mutter geworden zu sein. Und das hat eine Riesendebatte ausgelöst, auch in Deutschland. Man kann sich diesen Hashtag angucken, wird sehr divers diskutiert. Wenn man dieses Buch liest, versteht man aber, was diese Frauen meinen. Es geht ja nicht gegen die Kinder, es geht nicht gegen Muttersein an sich, sondern es geht darum, was heißt es eigentlich, Mutter sein zu müssen? Das ist dieser Zwang, hinter dem man steht, diese gesellschaftlichen Erwartungen, alles machen zu müssen, gerade in Israel. Alles leisten zu müssen. Und soziologische Studien haben ja längst belegt, dass Kinder sich nicht zwingend positiv auswirken auf die Zufriedenheit. Der Druck, wirklich perfekt zu sein, in der Familie, als Mutter, und dann auch noch im Beruf, der ist einfach immens. Und das führt dazu, dass viele Frauen sagen, ich bereue es oder ich mache es erst gar nicht. Ich werde einfach gar nicht Mutter. Ich lasse es lieber. Das ist mir zu anstrengend. Das ist zu viel. Ich kann das nicht. Man kann das verstehen. Ich finde also, wir sollten die Definition von Mutterschaft offener halten. Nicht in Rollen pressen. Ich sehe sehr häufig, gerade in Deutschland gibt es so starke Grabenkämpfe zwischen denjenigen, die sagen, komm, ihr müsst Karriere machen, hängt euch rein, und denjenigen, die genau das Gegenteil sagen. Man muss sich so auf die eine Seite, man merkt auch, wie sehr man in Diskussionen so ein bisschen abgetastet wird, ja, in welche Richtung gehst du eigentlich? Bist du ja für die Karriere oder bist du dagegen und so weiter? Ich bin für nichts, also ich möchte gerne eine offenere Definition davon, was man als Mutter sein darf. Das soll man selber definieren müssen. Kommen wir zur letzten These. Es braucht ein ganzes Dorf, um Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren. Das ist ein Sprichwort aus Sambia. das halt klar deutlich macht, was eigentlich immer schon überall in den meisten Kulturen dieser Welt auch immer noch so ist. Man erzieht Kinder gemeinsam. In den westlichen Kulturen ist es wirklich so, dass sehr stark sich das auf die Mutterschaft fokussiert hat, dass von Müttern Unglaubliches erwartet wird. Aber es ist eigentlich fast in allen Kulturen so, dass es viel gemeinschaftlich organisiert wird. In Afrika gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele erfolgreiche Frauen, Mütter, die oft nicht nur ein oder zwei Kinder haben, sondern 7 oder 8 oder 9 oder 10 und die ein ganzes Unternehmen schmeißen. Die haben aber auch ein riesen Unterstützungsnetz. Es sind oft Verwandte, die einspringen. Es hilft einfach jeder aus. Die Unternehmen selbst sind nicht so besonders flexibel. Man ist so ein bisschen auf Goodwill angewiesen. Aber man versteht, dass Familie wichtig ist. Da ist einfach ein grundsätzliches Verständnis dafür da, Familie ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Die Arbeit muss man da irgendwie reinquetschen. Jetzt komme ich zu ein paar abschließenden Gedanken. Es gibt keine Formel für Work-Life-Balance. Jedes Leben ist anders und jede Familie ist anders. Und auch die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen sind anders. Ich denke, es bringt jetzt nichts, einfach zu sagen, guck mal, in Schweden, in Island funktioniert das super, machen wir das genauso hier. Ich glaube, das ist schwierig. Es erfordert im Vornherein einfach erstmal eine große gesamtgesellschaftliche Debatte. In Island sieht man das zum Beispiel. Diese Vätermonate sind nicht einfach aufgefropft worden auf die Gesellschaft. Es gab eine lange Debatte und es gab auch ein Bedürfnis. Und man sieht das auch. Man sieht es auch in Deutschland. Man sieht es an den Studien. Väter möchten sich mehr beteiligen, Mutter möchten mehr in den Arbeitsmarkt. Das ist eine generelle Debatte. Das sind grundsätzliche Zahlen. Ich will jetzt nicht vom einzelnen Fall sprechen, aber es ist schon eine Tendenz. Die Uhren lassen sich nicht zurückdrehen. Frauen sind besser ausgebildet denn je. Sie drängen in den Arbeitsmarkt. Viele Familien sind inzwischen Patchwork-Familien, Paareleben getrennt. Das ist etwas, was sich nicht mehr umkehren lässt. Und dafür brauchen wir neue Konzepte. Es gibt nicht mehr diesen einen Ernährer. Es gibt nicht mehr diese eine Frau, die zu Hause alles wuppt. Das funktioniert für einige noch und es ist auch schön, wenn das so funktioniert, aber es ignoriert halt die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Vätern und Müttern zu ermöglichen, ohne schlechtes Gewissen ihren Kindern gegenüber einer Arbeit nachzugehen, einer qualifizierten, gut bezahlten Tätigkeit, ist wesentliches Mittel der Armutsbekämpfung. Das ist Beispiel Alleinerziehende. Führungskräfte müssen das Verständnis dafür entwickeln, dass ihre Mitarbeiter ein Leben neben der Arbeit haben. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem, immer noch. Es gibt noch nicht wirklich das Verständnis. Es gibt viele Chefs, die da sehr, sehr fortschrittlich sind, die das machen, aber es gibt viel, viel mehr, die überhaupt kein Einsehen haben. Väter und Mütter brauchen einfach Zeit für ihre Kinder. Wenn man diese Work-Life-Balance Beratungsbücher liest, diese Artikel liest, hat man oft das Gefühl, es ist alles schon zu machen, es ist alles sehr bürokratisch etc. Man muss nur dies machen, das machen. Ich finde, man muss noch Zeit lassen für Eventualitäten. Man kann sein Leben nicht so verplanen, das ist schwierig. Es gibt einen britischen Philosophen, der hat gesagt, das Leben sei doch eher wie ein Musikstück, sollte man das behandeln. Immer viel, viel Platz für Improvisation. Ich danke Ihnen.